Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Ein paar einleitende Worte heute, bevor wir einsteigen. Und zwar möchte ich Frau Katja Dreißig von der Möller-Horcher Public Relations GmbH danken, denn sie hat die Intro gemacht zu dem heutigen Gast. Der eine oder andere Zuhörer wird sich erinnern, die Geschäftsführerin dieser Kommunikationsagentur, Frau Horcher, war vor einigen Episoden auch hier im Podcast mit dem Thema KI in der Kommunikation. Also herzlichen Dank, Frau Dreißig, für die Empfehlung. Dann habe ich noch ein paar allgemeine Worte zum Podcast. Und zwar habe ich auf LinkedIn vor einigen Tagen einen Post gemacht, in dem ich nochmal so ein bisschen die Historie und Status quo beschreibe. Angefangen hatte ich Mitte Februar und mein Anliegen dabei war, inspirierende Beispiele aufzuzeigen, von denen Verantwortliche im Bereich der Datenwertschöpfung lernen können. Und zwar eben gemeinsam mit spannenden Gästen und weiteren Analysen. Im Fokus steht dabei nicht die Maximierung der Reichweite, sondern die Qualität der Inhalte. Trotzdem bin ich natürlich begeistert, dass dieser doch nischige Podcast schon nach kurzer Zeit an Fahrt aufnimmt. Und zwar schon deutlich über 1000 Downloads können wir bereits verzeichnen. Und Podigy, also der Host, den ich benutze, ist relativ streng in der Berechnung. Also das freut mich wirklich sehr. Deswegen vielen, vielen Dank an die Zuhörer, an euch, an Sie und großes Dankeschön natürlich insbesondere auch an alle Interviewpartner. Ohne diese wäre das Ganze ja auch gar nicht in der Form möglich. Es macht mir sehr großen Spaß und ich glaube, gemeinsam können wir hier eine tolle Community aufbauen. Ich werde weiterhin jeden Mittwoch und jeden zweiten Sonntag eine Episode veröffentlichen, mit wenigen Ausnahmen. Zum Beispiel letztes Wochenende hatten wir Pfingsten, da habe ich meine Pause gegönnt an dem Sonntag, aber ansonsten werde ich also diese recht hohe Frequenz versuchen beizubehalten. So, jetzt aber rein. Heute haben wir zu Gast Gary Zollinger von Avaloq. Herzlich willkommen, Gary.
Guten Tag, Bernhard. Freut mich, hier im Podcast zu sein. Danke.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich versuche ja in den Podcast verschiedenste Blickwinkelindustrien reinzubekommen und den Bereich Banking und Finance, wo du herkommst, hatte ich tatsächlich noch nicht drin. Das wird sicherlich sehr inspirierend und auch nochmal spannend. Und zwar konkret bist du 7 Jahre bei Credit Suisse gewesen und jetzt über ein Jahr bei Avaloq als Head of Data Science und Analytics. Das heißt, du bist Experte im Bereich Banking und Finance. Und natürlich, passend zum Podcast, kennst du dich besonders gut aus, natürlich als Head of Data Science mit Data Science und Datenwertschöpfung. Ja, aber du kannst gerne nochmal mit eigenen Worten das Ganze mit Leben füllen zu deinem Werdegang. Wie bist du in diesen Bereich gekommen?
Danke, Bernhard. Ja, das stimmt. Ich war immer im Finanz- oder im Finanzwesen unterwegs, bei den größeren Banken in der Schweiz. Und eigentlich ursprünglich eher promovierter Volkswirtschaftler mit einem, sag mal, statistischen Touch oder sehr, sehr fokussiert auf Statistik. Sehr traditionelle Statistik. Und als ich dann angefangen habe in der Finanzbranche, habe ich gemerkt, ja, die ganzen Volkswirtschaftsmodelle, die ökonomischen Modelle, ökonometrischen Modelle sind eigentlich sehr spannend, aber sie haben so keinen Impact. Wir Ökonomen wollen ihnen irgendwie ein Rezept erklären, aber wir wissen eigentlich nicht wirklich, was dann in der Praxis umgesetzt wird. Und ich hatte dort die Chance, dass ich eigentlich, das war während der Finanzkrise eigentlich 2007, 2008, 2009 eher Richtung Kreditrisikomodellierung gehen konnte. Also ich hatte dort eine Position, wurde mir offeriert und einige Leute erinnern sich eigentlich noch, dass 2008, 2009 waren vor allem die Kreditrisikomodelle von den Banken eigentlich schuld an der Krise und mich hat es dann wirklich so gereizt, muss ich in dieser wenn ich die Chance bekomme, in diese Richtung zu gehen und selber mit meinen eigenen Augen zu sehen, was eigentlich der Impact von diesen Kreditriskmodellen sind und was, wie die entwickelt werden, und was darauf passiert und ist das wirklich der Grund für die Finanzkrise, habe ich eigentlich diese Chance gepackt und bin in diese Richtung gegangen, habe eigentlich mehrere Jahre eigentlich für Großbanken im Private Banking und im Investment Banking Kreditrisikomodell entworfen und die sind völlig unterschiedlicher Natur, von sehr einfachen logistischen Regressionen geht das bis Merton oder Monte Carlo Simulationen, bei denen man gewisse stochastische Prozesse eigentlich modelliert und simuliert. Das können sehr, sehr interessante Modelle sein.
Das war 2007, hast du gesagt, so in dieser
Krise? Das war vor eher längerer Zeit.
Ja, das ist ja umso spannender. Das heißt, du hast dich zu der Zeit schon mit Data Science eigentlich beschäftigt. Data Science war ja zu der Zeit eigentlich ja noch so wirklich in der Infancy. Also da gab es zum Beispiel Deep Learning ja noch gar nicht. Und die Modellierung war eben, wie hast du ja gerade schon beschrieben, noch auf ganz einfacheren Wegen eigentlich erledigt worden.
Genau, das ist genau richtig. Also es sind eigentlich sehr traditionelle und immer sehr transparente Modelle gewesen. Also man musste verstehen, was ist der Input und was wird jetzt da, was passiert dazwischen und was der Output nachher. Und dort ist das Data Science dann etwas später ist dann langsam aufgetaucht, auch Machine Learning ist da hinzugekommen und es gab neue Methoden und wir konnten zum Beispiel, das war bei mir so ein Augenöffner eigentlich, wir konnten unsere traditionellen Modelle zum Beispiel mit einem Neural Network validieren oder backtesten und wir haben gesehen, dass die zum Beispiel Neural Networks eigentlich einiges besser performen. Wir durften sie aber nicht einsetzen wegen den regulatorischen Anforderungen und genau wegen der Finanzkrise, die Regulatoren haben uns nicht mehr geglaubt und darum ist eigentlich ist dann nach einer Zeit wollte ich mich eigentlich da mehr in diese Richtung weiterentwickeln und habe mich dann auch mehr Richtung Sales oder Data Science Analytics und dann schlussendlich Compliance Analytics gewendet. Dort ist, sagen wir mal, das Feld oder das noch viel offener, da konnte man noch viel mehr bewegen als, sagen wir mal, mehr in diesem mehr traditionellen Umfeld vom Kreditrisiko oder Kreditrisikomodellierung.
Aber du hast jetzt niemals, weil ich sehe, du bist auch im Investmentbanking, hast du ja gesagt, aktiv gewesen. Aber das ging nie um Prediction eigentlich von Kursen. Das war nicht das Thema. Dass du da quasi in der Investition von oder Kursentwicklungen in irgendeiner Form mit Modellen aktiv warst. Das war nicht dein Thema.
Nein, es war immer Risiko, entweder Kreditrisiko, Compliance-Risiko oder es war Richtung Sales-Support, wie die klassischen Recommender-Engines und solche Sachen, aber nie Richtung Hedgefonds oder Trade-Analytics in diesem Sinn.
Okay, ja, ist aber ganz gut zu wissen, was du mit Performance meinst, weil du meintest eben, die Performance der Modelle war zum Beispiel besser als jetzt die einfachen Modelle, aber ihr konntet die nicht verwenden. Dann ist immer der Kontext interessant zu wissen, was wurde denn verbessert oder was wurde da gemessen, ne?
Bei dieser Performance sprachen wir eigentlich von der Messbarkeit von Kreditausfallswahrscheinlichkeiten. Ja, das ist ein guter Punkt.
Ja, okay. Und das war eben noch vor deiner Credit-Suisse-Zeit, ne?
Das war eigentlich nachher während und ich bin dann ein paar Mal auch wieder zurück ins Studium gegangen, habe mich da eigentlich weitergebildet, eigentlich in dieser Zwischenzeit, bin auch später, also ich bin sehr lange war ich bei der Credit Suisse tätig und bin auch während oder nach einer längeren Zeit bei der Credit Suisse nochmals zurück ins Studium gegangen, weil ich habe gesehen, dass man zwar mit den traditionellen Statistikmethoden, mit den mathematischen Modellen, die sind eigentlich sehr gut für, sag mal, für die traditionelle Welt und ein sehr gutes Werkzeug, um auch die, sag mal, neuen Entwicklungen zu verstehen. Aber, sag mal, der Aspekt von der ganzen Technologie, vom Software Programming, Engineering, das ist eigentlich eher nachher in einem späteren Zeitraum dazugekommen und dann habe ich mich auch nachher wieder entschieden, zurück Richtung Akademie zu gehen und diese weiteren Aspekte in meinen Rucksack zu packen. Das war dann 2017 einige einige Zeit später, ja.
Ja, weil du kommst ja aus den Wirtschaftswissenschaften, da hast du wahrscheinlich auch schon quantitativ gearbeitet, aber konntest du denn schon während des ersten Studiums programmieren zum Beispiel, oder ist das wirklich alles, was du dir dann noch später jetzt an der ETH Zürich mit Computer Science da nochmal angeeignet hast, wirklich?
Also ich sage immer, ich bin da sehr ehrlich und transparent. Wir Data Scientists, wir schreiben Spaghetti-Code. Vielleicht mögen mich jetzt nicht mehr alle, aber wenn man mal die Data Scientist-Leute, die eher mathematisch, statistisch orientierten Leute eigentlich vergleicht mit jemandem, der einen soliden Engineering-Background mitbringt, dann sind das immer noch gewisse Unterschiede sind da. Und ich habe eigentlich früher viel programmiert. Ich habe sehr viel in R eigentlich oder R programmiert. Ich habe da eigene Packages, R-Packages entwickelt und publiziert, vor allem im Kreditrisikobereich. Aber ich würde mich nicht als wirklich grundsoliden Ingenieur sehen. Da habe ich noch zu viel Ehrfurcht von anderen guten Engineers. Und ich ja, also ich glaube, man braucht auch für jedes Data Science Projekt braucht man verschiedene Disziplinen. Also man braucht nicht ein Data Scientist, der das ganze Engineering auch macht. Ich glaube, das ist eine gute Symbiose von verschiedenen Disziplinen schlussendlich.
Ja, auf jeden Fall, ne? Also Spezialisierung Richtung Engineering ist nochmal eine andere Schiene. Aber ich wollte nochmal verstehen, du bist ja nochmal zurück an die Uni, hast du gesagt, und dann war eben der Schwerpunkt nicht wirklich, ja, sagen wir mal, das Engineering, sondern wirklich Machine Learning, Data Science, ne? Das war so dann dein neuer Schwerpunkt quasi auch an der Uni, und das hast du dann mitgenommen in deine Arbeit bei Credit Suisse.
Genau, ja.
Okay, und dann ging es ja weiter. Du bist ja nicht bei Credit Suisse geblieben, sondern jetzt eben schon über ein Jahr bei Avaloq. Ich kann mir gut vorstellen, dass Avaloq, trotz der Größe des Unternehmens, ne, Avaloq ist ja schon, ja, wie viele Mitarbeiter hat Avaloq? Mehr als 2000, oder?
Genau, ja.
Haben trotzdem vielleicht viele nicht gehört, weil es ja einen reinen B2B-Fokus hat, ne?
Das ist richtig, also Avaloq, ich habe erst gestern hatte ich eine sagen wir mal, an einer Fachhochschule hatte ich einen Vortrag gehabt und hab einfach mal so in das Blaue heraus habe ich gefragt, Avaloq, was verbindet ihr mit Avaloq und auch mit unserem neuen Slogan, Simplicity for a New Era? Und da kamen ganz unterschiedliche, sagen wir mal, Wörter oder Vorstellungen kommen da raus. Und Avaloq, wenn man nicht im Finanzbereich ist und auch wenn man nur oberflächlich im Finanzbereich ist, dann kennt man Avaloq nicht. Aber Avaloq, zumindest in der Schweiz, wir sind Führer oder wir sind bei den meisten Banken in der Schweiz, läuft eigentlich im Hintergrund die Avaloq-Software und natürlich auch bei einigen Banken außerhalb von der Schweiz. Wir haben ein sehr großes Projekt momentan in Deutschland und wir haben auch einige größere Projekte in Asien und Australien. Und Avaloq ist eigentlich immer dafür zuständig, dass wenn man zum Beispiel, wenn du einen Trade oder eine Transaktion machst über eine Bank, die ein Avaloq Core Banking System hat, dass dann die Transaktion auch richtig abgespeichert wird und auch in 10 Jahren noch richtig vorhanden ist und dass da keine, sag mal, Fehler sich einschleichen, also sich das richtig, dass das ganze Accounting im Hintergrund richtig ist. Und wir haben uns, das war uns sag mal das Core Bank, das war unsere Geburtsstunde vor über 20 Jahren eigentlich. Und wir haben uns da einiges weiterentwickelt. Wir haben eine ganze neue Wealth Management Plattformen entwickelt. Das sind gewisse Sachen wie Advisory Tools, die den Relationship Manager eigentlich unterstützen oder auch CIO oder Chief Investment Officer. Und wir haben in einer zweiten Linie auch die Engage Plattform sehr neu, die wir dieses Jahr lancieren werden. Das geht eigentlich um die ganze Omni-Channels, also dass die Kommunikation zwischen Social Media wie WhatsApp oder Facebook-Channel, dass die Leute, die über diese Kanäle eigentlich kommunizieren können, auch mit dem Kundenberater eigentlich sicher kommunizieren können. Dort haben wir zum Beispiel einen Virtual Chatbot entwickelt. Und in dritter Linie, das ist das, sagen wir mal, das Flagship oder die Produktlinie, die ich bei mir habe, ist das ganze Insight oder Analytics-Plattform, die wir neu bei Avaloq eigentlich aufgezogen haben.
Sehr spannend. Also so ganz naiv betrachtet jetzt von außen, von jemandem, der keine Ahnung hat vom Banking-Bereich, hört sich das so an wie so ein SAP für Banken eigentlich oder Salesforce für Banken?
Nur mehr sexy.
Okay, alles klar.
Benutzen. Aber sicher solide, sehr solide Engineering-Kunst. Also das ist so, das ist auch bei SAP wahrscheinlich so. Ich kenne SAP nicht im Detail, gar nicht, aber sehr solide Engineering-Kunst und natürlich jetzt auch einige neue, sagen wir mal, Plattformen oder Capabilities, die wir da einbinden.
Okay, das ist natürlich interessant. Klar, SAP ist ja auch mal stolz auf German Engineering, aber es ist einfach spannend. Das ist also quasi ja wirklich ein Paralleluniversum oder nutzen Banken auch SAP irgendwo?
Also eher SAP ist eigentlich nicht wirklich ein Competitor von uns. Es gibt viele Banken, die beides eigentlich benutzen. Auch wir benutzen innerhalb bei uns SAP für gewisse Sachen. Also wir sind eigentlich sind in einem verschiedenen Ökosystem unterwegs. Und es gibt auch andere Core Banking Providers, die im Space sind. Ich muss aber sagen, oder ich darf mit Stolz sagen, dass eigentlich Avaloq ist die einzige Company oder a Core Banking Provider, der auch Business Process oder Software as a Service zur Verfügung stellt. Also wir entwickeln nicht nur die Software und liefern sie dann den Kunden raus und sagen, ja, eat or die, sondern wir installieren die Software und lassen sie auch für Kunden selber laufen. Also wir kennen die Pain Points von unserer eigenen Software und ich glaube, das macht uns sicher einzigartig auf diesem, sagen wir mal, Core-Banking-Markt.
Mhm. Also ich würde gerne mal jetzt eine Sache nachhaken. Du bist ja Head of Data Science und Analytics. Und für mich da so eine naheliegende Frage ist, wo für dich da der Unterschied eigentlich ist, wenn du Data Science und Analytics mal fokussierst.
Das ist eine sehr gute und auch schwierige Frage zu beantworten. Also ist sehr ähnlich wie, was ist der Unterschied? Und das fällt mir jetzt gerade etwas ein, ein Witz. Was ist der Unterschied zwischen Machine Learning und AI, also Artificial Intelligence? Und es gibt da einen Joke, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, Bernhard. Machine Learning ist, oder sag mal, Machine Learning ist es, wenn es wirklich in Python geschrieben wird, also in dieser Programmiersprache, und AI ist es, wenn es auf PowerPoint ist.
Also, das habe ich auch schon mal gesehen, ja. Das ist lustig, aber es ist natürlich auch ein bisschen Wahrheit dran, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist auch Data Science Analytics. Es gibt da keine messerscharfe Linie. Ich würde auch eher sagen, dass Data Science eher ein Umbrella ist oder so ein größeres Gefäß für sehr viele Begriffe, die wir kennen. Also das ist Artificial Intelligence, das ist Supervised Machine Learning, das ist Deep Learning, das sind alle Begriffe, die für mich eigentlich unter dem Data Science Aspekt fallen. Was ich vielleicht sagen kann, Analytics ist für mich eher noch etwas traditioneller orientiert, mit einem sehr klaren Goal oder was man weiß, was man eigentlich entwickeln möchte, was man analysieren möchte, mit welchen historischen Daten. Ich gebe hier vielleicht ein kurzes Beispiel. Wir haben ein Produkt oder ein Service bei uns, das nennt sich Cost and Fee Analytics. Da geht es darum, dass eine Bank eigentlich ihre, sagen wir mal, Produkt oder Pricing simulieren kann über alle Kunden und auch historisch. Also das tönt jetzt relativ einfach, aber das ist eine sehr komplexe oder komplizierte Angelegenheit für sehr viele Banken, die nicht auf Avaloq laufen, weil die keine zentralisierte Engine haben. Aber dort geht es darum, dass man eigentlich mit einer statischen Analyse gewisse, sagen wir mal, Preise verschieben kann für gewisse Kundensegmente und danach den ganzen Revenue oder Sales oder den Impact simulieren kann. Und das nennt man bei uns eher Kosten Fee Analytics, also etwas, das sehr, sehr, sag mal, nicht ja, traditionell oder sehr fokussiert ist. Es ist ziemlich klar, was man da, was der Input und der Output ist und was da passiert. Und im Data Science Bereich, ich glaube, da geht es eher auch eher Richtung für mich Experiment. Also es geht auch um neue Methoden zu benutzen. Die ganzen Machine Learning Methoden kommen da rein. Und ich sage immer, Science ist etwas, das ist nicht fix klar wie im Engineering, bei dem man weiß, ich muss jetzt diese Applikation so coden und das geht rein und das geht raus mit dieser fixen Rule oder Regel, sondern wenn wir etwas entwickeln im Team, dann ist das Outcome nicht immer ganz klar. Gibt es ein Outcome oder gibt es kein Outcome und was ist die Performance von dieser Lösung, die wir entwickeln? Und wir haben uns eigentlich auch Gedanken dazu gemacht und zum Beispiel haben wir Modelle für gewisse oder Pricing-Modelle für gewisse Lösungen, die wir anbieten, die sind wirklich auf dem Success, also auf dem Erfolg oder Performance von der Lösung abgestimmt. Also wir verkaufen nicht einfach eine Lösung, sagen ja, da ist eine Magic drin, da ist Data Science drin, sondern wir sagen, hey, das ist eigentlich das Ziel, steckt aber Science dahinter. Wir wissen nicht immer, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Wir sind da sehr transparent und wir bieten da zum Beispiel ein Success-Based Pricing an.
Ah ja, okay. Na, das hast du wirklich schön beschrieben. Das heißt, für dich ist Data Science also wirklich eher explorativ im Vergleich zu Analytics. Und vielleicht auch, man könnte sagen, innovativer im Schnitt. Natürlich hat auch Analytics innovative Komponenten, aber wenn es eben Richtung Science geht, dann ist halt der Unterschied da, ne?
Mhm, genau, ja.
Ja, sehr schön. Jetzt hast du ja viele Sachen schon so angeschnitten. Ich finde, wir können da auch gerne noch ein bisschen weiter ins Detail gehen, weil meiner Meinung nach, unter den Zuhörern gibt es ja viele aus den verschiedensten Bereichen, kann man auf einer gewissen Abstraktionsebene auch von anderen Bereichen viel lernen und inspiriert werden. Deswegen, wenn du magst, gerne nochmal ins Detail gehen, welche Anwendungsmöglichkeiten oder Herausforderungen du im Daily Business hast jetzt von Data Science im Finance- und Banking-Bereich.
Wo wollen wir anfangen, oder? Ist es bei den Anwendungen oder bei den Opportunitäten oder bei den Herausforderungen? Ich glaube, es gibt beide Bereiche oder beide Dimensionen sind sehr spannend. Also vielleicht mehr bei den weiteren Anwendungen oder sagen wir mal Trends und Entwicklungen, die wir sehen. Als Avaloq hat man auch das, sag mal, das ist der Vorteil von einem Core Bank Provider. Wir haben über 150 Kunden, also wir können eigentlich den Markt relativ gut beobachten. Das war in meiner alten Rolle bei der größeren Bank oder bei der größeren Schweizer Bank, da hat man vor allem eine View und man sieht vielleicht noch ein, zwei Konkurrenten nebenan, aber man sieht nicht das ganze große Picture. Und das ist bei Avaloq etwas anders. Und wir sehen ganz klar einen Trend Richtung Vermögens- oder Wealth Management Democratization, also dass man eigentlich die innovativen Tools oder die innovativen Services vom Wealth Management auch, sagen wir mal, nicht nur ultra high net worth individuals anbietet, sondern auch, sagen wir mal, Affluent Client, also Kunden, die typischerweise vielleicht 2, 3, 4, 5 Millionen plus haben, also nicht Retail-Kunden, aber die etwas im unteren Segment sind von der Wealth Management sich gesehen. Und da gibt es einige Anwendungen, die natürlich klar ins Data Science Feld fallen. Das sind Sachen wie die ganzen Recommender Engine, dass die besser werden, dass man eigentlich weiß, welche Produkte man einem Kunden oder welche Produkte ein Kundenportfolio ergänzen können, sinnvollerweise. Und das tönt vielleicht jetzt nach einem trivialen Task, aber in erster Linie hat man da über Tausende von Finanzprodukten, dann hat man einige regulatorische Anforderungen, die man berücksichtigen muss. Man muss die Kunden, sagen wir mal, die Kundenbedürfnisse muss man zudem auch noch berücksichtigen, oder wenn jemand nur alt, also nicht, sagen wir mal, Social Responsible Produkte möchte, dann ist das sicher ein weiterer Aspekt, den man berücksichtigen muss. Er ist heute sehr, sehr, sehr eigentlich sehr wichtig in der ganzen Beratung. Oder wenn jemand keine Instrumente möchte oder keine Equities, Aktien von einem gewissen Land, dann muss man das auch berücksichtigen. Und dann in dritter Linie muss auch das ganze Instrument oder das Risiko muss in das Portfolio vom Kunden reinpassen. Also es sind sehr viele, sagen wir mal, Faktoren, die man berücksichtigen muss, und dass da gibt es immer noch sehr viel Potenzial, um das besser zu automatisieren und noch innovativer zu gestalten.
Mhm. Okay, es gibt ja viele so Robo-Advisor, zum Beispiel auch Scalable Capital ist da ganz groß dabei. Ist das quasi auch ein Produkt, was du hier im Visier hast? Also quasi möglichst automatisiertes Fondsmanagement für Kunden?
Wir bieten RoboAdvisor-Lösungen an mit einem Partner bei uns, bei Aloq. Das ist nicht etwas, das wir selber entwickeln. Wir müssen auch sagen, dass in der Schweiz, wir hatten als, ich glaube 2015, sind bei uns die ersten RoboAdvisors gestartet. Inzwischen gab es, oder ich glaube ein paar Jahre später, gab es über 10, 15 verschiedene Robo-Advisor-Lösungen. Inzwischen ist das ganze Feld wieder geschrumpft und ich glaube, es sind noch 2 oder 3 übrig. Also es hat sich gesehen, dass der Hype um die Robo-Advisor wieder etwas abgeschwächt ist. Man konnte nicht so viele Assets under Management eigentlich reinholen, die man eigentlich benötigt, um so einen Robo-Advisor kosteneffizient zu betreiben. Und wir sehen auch, dass wahrscheinlich die Konsolidierung hier noch weitergehen wird. Aber wir sind von Aloq, wir sind mit dem, sagen wir mal, Market Leader haben eine gute Kooperation eigentlich und bieten das über eine Drittpartei an.
Das ist sehr interessant. Ich muss dazu sagen, ich habe mich ja schon hier geoutet als jemand, der sich jetzt nicht sonderlich gut auskennt mit dem Banking- und Finance-Bereich. Aber allerdings, einer meiner besten Freunde, der ist im Anlageberater in London. Und was der mir so eine kleine Anekdote mal erzählt hat, ist, dass im Grunde so immer ein halbes Jahr, ein Jahresabstand, alles, was er gemacht hat, im Grunde schon wieder automatisiert wird. Und das finde ich halt schon beeindruckend. Jetzt sagst du aber, dass irgendwie ein Effizienzproblem besteht. Das widerspricht dem so ein bisschen. Oder wie können wir das noch besser verstehen, was genau das Problem ist in Sachen Effizienz und Robo-Advisor?
Meine Sichtweise ist sehr schweizbasiert, oder? Und wenn ich den ganzen großen Markt ansehe, auch mit dem amerikanischen Markt, bei dem gibt es ja einiges mehrere Anbieter im Robo-Advisor-Bereich. Wir sehen einfach, dass zumindest in der Schweiz brauchen wir keine 15 Robo-Advisors. Es genügt, wenn wir vielleicht 2 oder 3 Anbieter haben, dass die genug kostengünstig und effizient arbeiten können. Ich glaube, die beiden Sachen, die stehen nicht gegeneinander, oder das, ich glaube, das geht Hand in Hand. Ich glaube mehr, dass es am Anfang so ein Hype war und dass man die Versprechen nicht eingelöst haben, und ich glaube, es wird eher sein, dass man in Zukunft eben eine Konsolidierung hat in diesem Bereich, und dass es halt über die Economies of Scale eigentlich geht, und dann braucht man halt nicht x Hunderte von Robo-Advisor. Das ist sicher ein Bereich. Das ist, also von dem her stimmt das schon.
Okay, also du meintest vor allem so eine Markteffizienz. Also ein Robo-Advisor per se, der ist natürlich effizient, weil er ja viel menschliche Arbeit ersetzen soll. Ne? Aber wenn es so viele Robo-Advisor gibt, dann ist quasi keine Daseinsberechtigung mehr da für jeden Einzelnen.
Und vielleicht noch etwas, eine andere Anekdote, die ich erzählen kann. Ja. Also ich sehe viel. RoboAdvisor, ich bin persönlich ein großer Fan von auch RoboAdvisor. Ich habe da auch schon Erfahrung gemacht. Ich sehe aber auch, dass viele, vor allem in der, sag mal, ältere Leute haben sehr viel, der Reichtum ist eher bei den älteren Leuten. Ich glaube, das ist eine ökonomische Erkenntnis, die es gibt. Und wenn man zum Teil, ich kenne jemanden, dem habe ich auch schon, hatte ich eine Diskussion über das Investieren, und die hat die hatten immer eigentlich einen persönlichen Finanzberater und die haben einen Finanzberater eigentlich alle 2 bis 3 Jahre gewechselt, weil die Performance nicht richtig war oder sonst wieder etwas nicht richtig war. Und dann habe ich sie auch mal auf den Robotweiser aufmerksam gemacht und das haben sie nicht wirklich verstanden. Die wollten trotzdem nachher wieder einen persönlichen Kundenkontakt. Also man sieht das bei gewissen Leuten trotzdem, die wollen eine Ansprechperson, die wollen eine Person aus Haut und Haar und Knochen und die das Vertrauen gegenüber dem Menschen ist immer noch sehr, sehr groß, oder den Kundenberater, obwohl man eigentlich bei der Finanzkrise gesehen hat, dass zum Teil auch technologische Lösungen gewisse Prozesse einiges besser verstehen oder ablösen können, eigentlich in dem Sinn.
Ah ja, okay. Das heißt, die Zielgruppe, das ist halt nicht die Vermögende. Und deswegen werden die Robotweiser eigentlich noch warten müssen, bis sie dann richtig an Fahrt aufnehmen, quasi, bis dann die Zielgruppe, die nämlich ja mehr Interesse hat an dem ganzen Thema Automatisierung und so weiter und vielleicht auch eine Affinität hat zu dem ganzen Tech-Bereich, bis diese Zielgruppe älter geworden ist quasi und dann in die vermögende Schicht aufgestiegen ist.
Genau, ja.
Ja, das ist interessant. Okay. Okay, das ist natürlich nur ein Bereich und wahrscheinlich sogar ein kleinerer Bereich für dich in deiner Arbeit, ne? Deswegen wollte ich dich nicht weiter unterbrechen. Vielleicht kannst du noch weiter fortfahren mit Beispielen für Anwendungen.
Also wir sehen vielleicht dann, es gibt viele, viele Strömungen, viele Trends. Ein sicher sehr wichtiger Punkt oder sagen wir mal noch jungfern oder jungfräulich ist die ganze Kundenakquise. Also hier sehe ich ein sehr großes Potenzial, dass man technische Lösungen auch einbindet in der Kundenakquise. Man muss sich das so vorstellen, ein Kundenberater heute in einer Bank, im Affluent-Segment, also im reicheren Bereich oder im High-Net-Worth-Individual-Bereich, das sind Kunden mit vielleicht 10 Millionen aufwärts, die verwenden eigentlich 50 oder sogar noch mehr Prozent von der Zeit, verbringen sie eigentlich in Kundenakquise, also neue Kunden zu akquirieren, neue Assets reinzubringen. Und das ist immer ein sehr manueller Task. Also das kann man sich so vorstellen, dass ein Kundenberater auf Google geht und vielleicht mal einen Namen gehört hat oder bei einem Event wurde er mit einem anderen, sagen wir mal, potenziellen Kunden wurde eine Bekanntschaft gemacht und hat einen Namen gehabt, dann muss er sich vielleicht da vorstellen, muss sich für so einen kleinen Pitch vorbereiten. Er geht auf Google, sucht sich die Informationen über den potenziellen Kunden raus, geht auf LinkedIn, versucht den Lebenslauf zu verstehen und versucht, wie kann er seine Produkte oder seine Bank positionieren, um diesen Kunden zu gewinnen. Und das ist ein sehr, sehr manueller Prozess, sehr aufwendig. Es gibt da gewisse Anbieter, die Lösungen entwickelt haben, aber es ist immer noch sehr, ich sage dem so, Wild Wild West. Und da wir entwickeln bei Avalok zum Beispiel ein Tool oder eine Lösung, bei dem man eigentlich den Kunden Pitch, wir sagen einen kleinen Pitch, eigentlich viel besser vorbereiten kann als automatisiert, also die ganzen Public News Searches oder die Alerts, sagen wir mal die relevanten Alerts, die man über einen potenziellen Kunden eigentlich haben möchte. Das kann zum Beispiel positiv sein, also wenn ein potenzieller Kunde ein neues Mandat bekommt oder sonst einen Jobwechsel macht, also dann möchte eigentlich der Kundenberater das erfahren, kann er vielleicht ihm ein neues Produkt offerieren oder eine bessere Beratung anbieten oder einen besseren Kleinpitch machen oder auch auf der, sagen wir mal, negativen Seite, wenn ein Kunde gewisse Probleme hat, das kann Geldwäscherei sein, das kann sonstige Konkurse sein, dann möchte der Kundenberater das auch ziemlich zeitnah erfahren und wir haben da ein Tool entwickelt, bei dem der Kundenberater eigentlich den ganzen Search oder die ganze Kundenvorbereitung eigentlich automatisieren kann, bei dem man neue Technologien, Machine Learning Sachen einsetzt, die durch News gehen, die durch Texte gehen, die auch die, sag mal, die Kundenbeziehungen visuell darstellen, also in Netzwerken.
Oh, sehr schön.
Und das sehen wir ein sehr, sehr großes Potenzial eigentlich in dem Sinn, in diesem Bereich.
Okay, sehr schön. Also Graph Analytics dann mit den Daten. Wo kommen die Daten her? Also LinkedIn zum Beispiel ist ja, soweit ich weiß, nicht so leicht, an die Daten ranzukommen.
Das ist ein gutes Stichwort. Da kommen wir eigentlich schon in die Herausforderungen oder in den zweiten Teil. Ja. Die Daten, wir verwenden natürlich nur GDPR-konforme Daten für EU-Bürger. Das ist den Disclaimer darf ich sicher da mal geben. Nein, wir arbeiten auch hier mit Partnern zusammen, also mit Startups, die uns die das ganze Webcrawling übernehmen und uns eigentlich die Daten zur Verfügung stellen. Wir arbeiten aber auch mit etablierten Provider, News, Datenprovider zusammen und integrieren die nachher bei uns im Tool. Wir machen eigentlich das ganze Matching und die ganze Network Analytics machen wir bei uns, aber die Daten, die bekommen wir eigentlich über Drittparteien und wir haben ja bei Avlok ein sehr großes Ökosystem, bei dem wir eigentlich die Daten bekommen. Und jetzt Stichwort LinkedIn. LinkedIn ist in der EU, ist das, non-touchable Area, also wir dürfen eigentlich keine LinkedIn-Daten ohne wirklich das Approval zu bekommen von der Person, dürfen wir die Daten nicht einbinden. Das ist in der EU, ist das eigentlich so über das GDPR geregelt. Das ist etwas anderes, was wir zum Beispiel in den USA sehen. Dort gab es gerade vor ein paar Monaten einen Gerichtsfall oder einen Präzedenzfall, bei dem LinkedIn aufgefordert wurde, ihre APIs zu öffnen, weil es war ja immer so ein Battle zwischen den Data Science Leuten und LinkedIn oder den Social Networks. Also die Data Scientists haben versucht, alle Daten abzusaugen über irgendwelche Webcrawlers oder APIs und die LinkedIns auf der anderen Seite haben versucht, möglichst das zu verhindern. Und in der EU dürfen wir das eigentlich gesetzlich nicht. Und in den USA wurde eigentlich LinkedIn sogar aufgefordert, die APIs oder das Ganze zu vereinfachen, zu veröffentlichen, weil sie der Ansicht sind, dass die Daten eigentlich der Allgemeinheit gehört. Also hier sieht man eigentlich die verschiedenen Trends zwischen, sagen wir mal, zumindest in den USA und in Europa bezüglich Public Daten.
Okay, ja, da frage ich immer gerne nach, weil das tatsächlich auch ein Bereich ist, wo ich herkomme, also der Bereich Social Listening eigentlich, da gibt es ja viele Startups und Partner, die ihr dann wahrscheinlich eingebunden habt. Und da weiß ich zum Beispiel, dass aus der Erfahrung heraus LinkedIn, genau, rechtlich hast du angesprochen, aber auch technisch schwieriger ist zu crawlen, Daten zu bekommen. Wir haben verschiedene Mechanismen eingebaut. Im Gegensatz dazu jetzt Twitter, wahrscheinlich ist die Plattform, die man am leichtesten anzapfen kann sozusagen. Gibt es eine schöne API und Facebook und Instagram und so weiter, wo ich am meisten gearbeitet habe. Da ist es durch Cambridge Analytica, den Skandal, natürlich auch nochmal deutlich schwieriger geworden, weil die API zum Beispiel sehr stark eingeschränkt wurde und in der Folge sind viele Startups auch dann tatsächlich gestorben. Also dann gibt es eben weniger Datenpartner, aber es gibt anscheinend immer noch genügend für euer Tool, dass ihr das quasi nicht alles selber bauen müsst, sondern auch mit einkaufen könnt.
Mhm. Genau, ja. Ja.
Gut, okay. Und das kann ich mir auch so vorstellen. Also verschiedene, hast du ja gesagt, Newsquellen, Social Media, Twitter wahrscheinlich auch, werden dann mit eingebaut und dann irgendwie aggregiert. Und dann hast du gesagt, visualisiert als Graph. Wie wird das gespeichert? Habt ihr da eine Graph-Datenbank? So Neo4j oder sowas ist ja gerade auch ganz heiß im Geschäft.
Genau, also ich möchte da keine Anbieternamen nennen, aber wir arbeiten eigentlich auch mit Graph-Datenbanken für gewisse Lösungen, ganz klar. Die haben, ihre Vorteile für die ganze Network Analytics, vor allem um Kundenbeziehungen darzustellen oder ich erzähle auch hier immer wieder gerne eine Anekdote, wenn wir von internen Kundenbeziehungen sprechen, dann sehe ich immer mich selber vielleicht mit einem Sparkonto und dann habe ich noch ein weiteres Konto und vielleicht habe ich noch ein Deposit. Das sind so drei Konto und dann sehe ich da drei Linien, die von Konten, die mit dem Gerrit Zollinger verknüpft sind. Das ist sicher für Retail-Kunden ist das, wie mich ist das eigentlich genau das. Aber wenn wir jetzt von Affluent oder High Net Worth oder Ultra High Net Worth Individuals sprechen, dann sind das zum Teil Hunderte, wenn nicht fast tausende Beziehungen, die solche Kunden jeweils unterhalten. Das sind nicht nur Konten, das sind auch SPVs, also Special Purpose Vehicles wie Trusts, das sind gewisse Anlagen, die man aufbaut, Equity Holdings, die man hat. Also eine Beziehung von diesen, sagen wir mal, eher komplexen, aber sehr, sehr, sehr wichtigen Kunden für im Wealth Management oder im Finanzbereich, die sind sehr, sehr komplex. Und hier ist natürlich die Visualisierung, eine gute Netzwerkvisualisierung ist da eigentlich sehr, sehr effizient und sehr wichtig eigentlich. Und das ist nicht nur für den Kundenberater, um den Kunden eigentlich richtig zu servicen, sondern das ist auch sehr wichtig für Kredit, also die Krediteinheit oder Kreditrisikoeinheit in einer Bank oder Compliance und Legal, um gewisse, sagen wir mal, Risiken in diesem ganzen Netzwerkgeflecht eigentlich zu verstehen und möglichst schnell zu reagieren.
Also das Geflecht kann beliebig komplex sein und dann zählen auch die indirekten Verbindungen. Man guckt dann eben über viele Knoten hinweg, was sind da so die Beziehungen und die Richtungen auch der Beziehungen spielen da wird sicherlich auch eine Rolle. Da kann es also beliebig komplex werden. Und dann, wenn man das mit Data Science irgendwie bearbeiten will, dann muss natürlich auch in einer guten Form gespeichert sein. Ne? Deswegen eine Graph-Datenbank bietet sich da an, einfach alles irgendwie tabellarisch oder so abzuspeichern. Da kann man ja keine Queries mitmachen.
Genau, richtig,
ja. Ja, sehr spannend. Jetzt haben wir quasi genau, hast du ja schon gesagt, nochmal den zweiten Teil angesprochen, Herausforderungen, Probleme. Was siehst du da noch aktuell vor allem an Herausforderungen im Bereich Finance?
Also ich sehe sicher, dass GDPR, die ganzen Legal-Aspekte, das sind das bei den Banken immer noch so ein rotes Tuch. Also ich sehe da oder orientiere mich jeweils auch an Google oder Facebook, die haben in den letzten paar Jahren sehr daran gearbeitet, eigentlich transparent zu zeigen, welche Daten dass sie für welche Anwendungen brauchen. Das ist im Bankenbereich immer noch so, ja, das wird stiefmütterlich behandelt eigentlich. Man ist nicht ganz klar, die Banken wollen nicht ganz offen kommunizieren, welche Daten sie für welche Services eigentlich brauchen. Sie bauen natürlich, also traditionell bauen sie natürlich auf Trust, Vertrauen und auf diese Data Privacy eigentlich auf. Darum, ich glaube, wird in Zukunft noch mehr im Gespräch sein. Also wie sollen Banken oder wollen Banken kommunizieren, welche Daten, dass sie für welche Services benutzen. Und ich glaube, das muss einfach sehr viel transparenter werden. Das ist sicher eine sehr große Herausforderung. Und da werden wir noch schauen, in welche Richtung das gehen wird. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, dass es also das ist vor allem im Datenbereich, ob das jetzt Data Warehouse, Analytics, Reporting, Data Science, Machine Learning ist. Es ist viel schnelllebiger, viel flexibler. Man muss sehr viel agiler unterwegs sein. Und jemand, der die typischen Big Data Tools kennt, der sieht auch, dass das auch alles auf Open Source Tools besteht. Das ist nicht mehr einige wenige Anbieter, die Software verkaufen in diesem Bereich, sondern es sind sehr viele neue, junge Innovationen und vor allem als Data Scientist, also auch bei mir, ich lerne eigentlich alle paar Wochen eine neue Lösung oder muss mich weiterbilden und sehe, das macht man nicht so. Und man sieht, dass das auch im ganzen Data Science Bereich oder auch im Bankenbereich sehr wichtig ist, dass man eigentlich nicht nur ein starres oder rigide Datenplattform aufbaut mit einem hardcoded Reporting oder Dashboard oben drauf, sondern dass man da viel agiler unterwegs ist. Und das ist auch, wird auch ein bisschen angefragt und nachgefragt von den Regulatoren, die eigentlich fast alle 3-4 Wochen einen neuen Ad-Hoc-Report oder eine Investigation wollen oder eine Analyse. Und das geht einfach nicht mehr mit den, sagen wir mal, traditionellen oder alten Plattformen, bei denen man alles wirklich ziemlich rigid und fix eigentlich in die Plattform einbaut. Und das sind sicher Entwicklungen, bei denen die Banken auch in Zukunft, also gewisse haben da schon sehr gut angefangen, sich da umzustellen. Und das ist eine Entwicklung, die sich auch im Data Science-Bereich, im Finanzbereich eigentlich durchsetzt und immer mehr auch zu einem Challenge wird.
Okay, also vermehrt Open Source wegen Innovation, Transparenz und Agilität.
Genau. Und vielleicht auch ein weiterer Punkt, den ich noch gerne anfügen möchte. Wenn wir von Artificial Intelligence oder Machine Learning sprechen oder von einer Lösung, nehmen wir zum Beispiel autonomes Fahren, also dass die Teslas von heute und von morgen, dass die eigentlich ohne Fahrer unterwegs sind. Wenn Leute oder Personen von solchen Anwendungen sprechen, dann meinen sie immer, das ist ein Algorithmus oder das ist eine Lösung. Aber eigentlich ist dahinter, sind tausende von Lösungen und Algorithmen dahinter. Das sind auch tausende von Leute oder Teams, die an einem Problem, größeren Problem wie das autonome Fahren arbeiten. Und das ist auch etwas, das wir im Data oder sagen wir im Banken oder Finanzwesen sehen. Zum Beispiel nehmen wir den Advisory-Prozess, also im Wealth Management, das ist nicht nur ein Lösungsanbieter, der eigentlich den ganzen Advisory-Prozess abdecken kann, sondern wie wir das eigentlich auch machen, wir Partner, wir haben ein Ökosystem von mehreren sehr spezifischen Machine Learning oder AI Provider. Wir binden die zusammen und die lösen nachher ein übergeordnetes Problem. Und das ist etwas, das vielleicht vor ein paar Jahren noch nicht ganz so bekannt oder nicht so relevant war. Dort hat man vielleicht ein einzelnes Data Science Team gehabt, die haben ein gewisses Problem gelöst. Das war gut, das war schon sehr hype und trendy. Heutzutage genügt das eigentlich nicht mehr. Man muss wirklich fast interdisziplinäre Teams aufbauen. Man muss verschiedene AI-Providers zusammenbringen, um eine, sagen wir mal, gute Lösung in die Welt zu setzen.
Okay, also eine Orchestrierung eigentlich ist die Hauptherausforderung von den ganzen verschiedenen Möglichkeiten, die man so da draußen hat.
Genau, ja.
Okay, das ist ein sehr schöner Abschluss eigentlich von der technischen Seite. Jetzt würde ich dich gerne nochmal fragen, weil du gesagt hast, natürlich der Big Picture ist jetzt viel besser bei Avaloq. Deswegen bietet sich die Frage total an, wo du eigentlich die Zukunft siehst und vor allem jetzt mit Hinblick auf Traditionsbanken versus Digitalbanken. Es ist ja allen bekannt, dass Traditionsbanken hier in Deutschland, vor allem Sparkasse und Volksbank, Probleme haben im Wettbewerb mit den neuen Banken, sei es ein Number 26 oder was es noch so da draußen gibt. Wie guckst du da drauf?
Sehr spannende Frage. sehen wir natürlich auch bei Avaloq. Also wir haben auch viele kleinere, mittlere Banken, nicht nur große Banken. Und ein Phänomen, das ich jetzt vielleicht durch die Krise oder eine Anekdote, die ich durch die Krise gesehen habe, ist, wir haben gewisse Bedürfnisse vor der Krise gehabt und die waren eher nicht unbedingt nur Fokus auf den Digitalen. Also die haben gesagt, ja, solche Lösungen wie unsere Engage-Plattform, bei dem der Kunde über WhatsApp oder WeChat eigentlich mit dem Kundenberater sprechen möchte, das sehen sie noch nicht wirklich. Das ist zwar in Asien sehr groß, in Europa eher weniger. Und jetzt nach der Krise, nach der Covid-19-Krise, haben wir einige Kunden eigentlich gehabt, die sagen, ja, doch, die digitalen Channels, die digitalen Kanäle, die sind sehr wichtig geworden. Also eigentlich die ganze Krise war ein Beschleuniger für die Digitalisierung. Und das kommt natürlich uns Avaloq sehr, sehr zugute. Also wir sind relativ gut aufgestellt. Also wir müssen da eigentlich das Positive mitnehmen von der Krise. Natürlich ist die ganze Finanzwirtschaft etwas gebeutelt momentan durch die Krise, hat einige einige andere Probleme, aber ich glaube in Zukunft oder in einem halben Jahr, Jahr, da ist das Vertrauen wahrscheinlich eher wieder zurück, auch um in solche neuen Innovationen zu investieren. Und da sind sicher die digitalen Channels, die digitalen Kanäle sind da sicher sehr, sehr, sehr wichtig. Und wenn jetzt diese, sagen wir mal, auch kleineren Unternehmen in diese Richtung gehen können, dass sie da effizienter werden, automatisieren können, sich vielleicht auf ein Nischenprodukt oder sogar etwas sehr spezifisch fokussieren können, dann sehe ich auch bei den kleinen Unternehmen eine gute Chance zu überleben. Und ich kann da nur ein Beispiel, das hat mich beeindruckt. ApoBank, das ist ja unser größtes Implementationsprojekt. Die fokussieren wirklich auf Apotheker und Ärzte. Die nehmen sich wirklich diese Kundengruppe aus und fokussieren ihren Service auf diese einzelne Kundengruppe, und die sind sehr erfolgreich mit diesem Modell. Und wenn da auch andere kleinere Anbieter sich auf eine, sagen wir mal, Nischen oder ein gewisses Segment spezialisieren, dann sehe ich da auch bei denen ein sehr großes Potenzial, dass sie auch in 20 Jahren noch da sind. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich bin natürlich Nutzer von diesen digitalen Revoluts, N26 und all diesen anderen Banken. Mir ist aber etwas aufgefallen, also ich habe einen Revolut-Account und ich habe den auch, ich habe den immer für mehr so zum Ausprobieren benutzt. Also man hat ein paar hundert Franken oder Euros auf dem Konto und da wollte ich eine größere, sagen wir mal, FX-Transaktion über Revolut machen, wollte das mal ausprobieren, und dann, sobald man dann mal etwas mehr als 10.000 Franken auf Revolut lädt, dann kommt sogleich kommt der Compliance-Alert, das Konto wird gesperrt und man muss eigentlich alle seine Daten, Steuerdaten, seine Source of Wealth muss man nachweisen, muss man das alles über PDF, muss man das Revolut offenbaren, und das war so der erste Moment, bei dem ich sage, okay, Revolut ist nice to play, ist ein schönes Gadget, aber möchte ich jetzt wirklich meine ganzen Vermögenswerte noch mit Revolut teilen? Wo werden die Daten gespeichert? Haben die gleichen, sag mal, Security Measures oder die gleichen Data Privacy oder Governance Regelwerke wie eine größere Bank? Und das ist schon das erste Mal, bei dem ich etwas nachgedacht habe und dachte, soll ich jetzt Revolut trauen? Und ich glaube, das ist auch noch ein bisschen das Problem von diesen neuen digitalen Wilden, dass vielleicht das Vertrauen oder gewisse Sachen doch noch eine gewisse Hemmung da ist.
Und dann doch vielleicht wieder viel händische Arbeit ist. Also diese ganzen Dokumente sind dann ja doch wieder so wie bei den Traditionsbanken nötig am Ende, wenn man das dann doch groß machen möchte, groß denkt, anscheinend noch.
Genau, ja. Ja.
Jetzt habe ich noch eine Anschlussfrage, weil du auch die Krise besprochen hast, angeschnitten hast. Christoph Bornschein, das war der letzte Gast hier in meinem Podcast, der hat im Handelsblatt geschrieben, dass Banken gerade in Krisenzeiten starke Partner sind. Also man besinnt sich dann wieder zurück, vielleicht auch Richtung Traditionsbank, wo man eben Menschen hat, mit denen man reden kann. Aber dass das auch ein Problem sei, also so Richtung Innovationsstopp vielleicht. Weil, wenn man das vergleicht, die neuen Banken, die Digitalbanken haben den großen Vorteil des besseren Kundenzugangs und ja, Daten sind da eben im Fokus. Siehst du das auch als Problem? Müssten Banken nicht erst recht in der Krise versuchen, irgendwie das Geschäftsmodell anzupassen, das Verhältnis zu ihren Kunden, auch Firmenkunden, neu zu definieren?
Ja, ich würde natürlich sagen, ja, gerne, also anpassen, Fokus ändern, kundenfreundlich zu werden. Ich glaube, die Krise hat auch bei größeren Banken geholfen, dass der Fokus oder das nochmals zu beschleunigen, auch die ganze Digitalisierung, und ich glaube, das kommt wahrscheinlich jetzt eher etwas mehr mit einem Lag vielleicht, oder man sieht jetzt nicht innerhalb von den letzten 2-3 Monaten, dass gerade etwas passiert, aber zumindest die Gespräche, die wir hatten mit Kunden, die sind wirklich vermehrt interessiert. Wenn jetzt nochmal so eine Covid-19-Krise kommt, wie sind wir besser aufgestellt oder wie können wir unser Geschäftsmodell stärken oder expandieren? Also es sind, wir sehen da schon sehr viel Aktivität. Also das ist, ich bin da eigentlich relativ positiv eingestellt.
Okay, also dein Gefühl ist eher, dein Eindruck ist eher, dass dann auch viele der Traditionsbanken die Krise als Chance sehen.
Ja, definitiv,
okay. Das ist interessant. Ja. Okay, Gary, ich denke, wir haben damit einen sehr schönen Überblick gewonnen zu dem ganzen Bereich Banking und Finance. Wir können natürlich noch viel, viel mehr ansprechen. Wir haben zum Beispiel den Bereich Krypto, Blockchain gar nicht angeschnitten. Das ist sicherlich auch noch ein Thema, zu dem du, zu dem Avalok was quasi sagen kann. Aber das heben wir uns dann vielleicht nochmal für ein zweites Interview auf.
Mhm, gerne.
Besten Dank, Gary. Wünsche dir einen schönen Tag.
Danke dir.
Ciao.
Ciao.